Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 2: Theorien der Entwicklungspsychologie. Es gibt eine Vielzahl an einflussreichen Theorien, die sich mit der Entwicklung des Menschen befasst haben. Im Folgenden sollen einige zentrale Theorien beschrieben werden, die Entwicklungsprozesse aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Abschnitt 2.1: Psychoanalyse. Die psychoanalytische Konzeption Sigmund Freuds. Eine der historisch frühesten Entwicklungstheorien, die in diesem Buch beschrieben werden, bezieht sich auf psychoanalytische Konzeptionen in der Tradition Sigmund Freuds, zum Beispiel 1933. Die Theorie Freuds unterscheidet das Es, das Ich und das Über-Ich als zentrale Instanzen der Persönlichkeit. Von Beginn seines Lebens an entwickelt der Mensch Triebbedürfnisse, wobei das Es darum bemüht ist, für eine unmittelbare Triebbefriedigung zu sorgen. So besteht schon beim Säugling ein Bedürfnis nach Nahrung und er wird alles daran setzen, seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Interaktionspartner. Der Säugling wird jedoch im Laufe der Zeit merken, dass die soziale Umgebung sein auf unmittelbare Triebbefriedigung ausgerichtetes Verhalten nicht mit Begeisterung betrachtet. Das Über-Ich repräsentiert dabei nach und nach die Normen der Umgebung, die der Triebbefriedigung entgegenstehen. Gleichzeitig entwickelt sich das Ich, das darum bemüht ist, Wege zu einer Triebbefriedigung zu finden, die den Normen gerecht werden. Das Ich übernimmt sozusagen eine Vermittlerrolle zwischen dem Es und dem Über-Ich, beziehungsweise den darin repräsentierten Normen. Man kann also sagen, dass im Laufe der Entwicklung zunächst das Es im Vordergrund steht, während sich das Ich und das Über-Ich später entwickeln. Das Ich erhält dabei im Laufe der Entwicklung eine zunehmend stärkere Bedeutung. Die Quelle der Triebbefriedigung ändert sich im Laufe der Entwicklung und daraus ergibt sich die Einteilung in verschiedene Entwicklungsphasen. Die einzelnen Phasen und die damit verbundenen Altersangaben finden sich in der Tabelle 2.1 im gedruckten Buch. In der oralen Phase steht zunächst der Lustgewinn durch die Nahrungsaufnahme im Vordergrund. Die hohe Bedeutung des oralen Lustgewinns für Säuglinge wurde beispielsweise dadurch belegt, dass Säuglinge viele Objekte in den Mund nehmen, um sich damit zu befassen. In der analen Phase erfolgt der Lustgewinn verstärkt durch die Nahrungsausscheidung, während in der phallischen Phase die genitalen Zonen an Bedeutung gewinnen. In die phallische Phase fällt der bekannte Ödipus-Komplex bei Jungen bzw. Elektra-Komplex bei Mädchen. Kinder dieses Alters erkennen die genitalen Unterschiede zwischen den Geschlechtern und fühlen sich in besonderem Maße zum gegengeschlechtlichen Elternteil hingezogen, um diesen Elternteil möglichst allein für sich zu haben. Es kommt zur Furcht vor der Rache des gleichgeschlechtlichen Elternteils. Im Anschluss erfolgt eine Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, um dadurch indirekt die eigenen Wünsche zu erfüllen. Durch die Identifikation kommt es zur Übernahme der Werte und Normen des gleichgeschlechtlichen Elternteils und dadurch zur vollen Ausbildung von Über-Ich und Ich. Das Ich übernimmt nun verstärkt eine Vermittlerrolle und entwickelt in stärkerem Maße Strategien, Abwehrmechanismen, um Essimpulse in sozial akzeptable Bahnen zu lenken. In der Latenzphase kommt es zu einer vorübergehenden Abnahme der Bedeutung des genitalen Lustgewinns und zu einer Zunahme der intellektuellen Wissbegier als Umlenkung von S-Energien, Sublimierung als Abwehrmechanismus. In der genitalen Phase erhalten dann die genitalen Zonen erneut eine verstärkte Bedeutung als Quelle des Lustgewinns. Nach der Freud'schen Entwicklungskonzeption sind keine Entwicklungsprobleme zu erwarten, wenn die Bedürfnisse des Kindes in den einzelnen Entwicklungsphasen auf altersangemessene Weise befriedigt werden. Probleme ergeben sich vor allem dann, wenn eine unzureichende oder übermäßige Bedürfnisbefriedigung stattfand. Es kommt dadurch zu Fixationen, die damit verbunden sind, dass auch in späteren Entwicklungsphasen in besonderem Maße Bedürfnisbefriedigungen aus Quellen bezogen werden, die nicht der altersentsprechenden Entwicklungsphase zuzuordnen sind. Zum Beispiel verstärkte orale Aktivitäten im Erwachsenenalter wie beim Rauchen. Die psychoanalytische Konzeption Erik Erikssons. Die psychoanalytische Konzeption von Erik Erikson, 1988, baut auf der Theorie Freuds auf. Bei ihm nimmt die Ich-Entwicklung einen deutlich stärkeren Stellenwert ein als bei Freud, bei dem vor allem die S-Impulse und ihre Bewältigung durch Ich und Über-Ich im Vordergrund stehen. Ein Verdienst von Erikson ist insbesondere darin zu sehen, dass er die Entwicklung als lebenslangen Prozess sieht und auch über das Jugendalter hinaus spezifische Entwicklungsphasen postuliert. Auch in dieser Theorie werden verschiedene Entwicklungsphasen angenommen, die das Individuum während seiner Entwicklung durchläuft. Die einzelnen Phasen sind durch spezifische psychosoziale Krisen charakterisiert, die vom Individuum gelöst werden müssen. Durch die Art der Aufgabenlösung entwickelt sich die Persönlichkeit des Individuums. Betrachtet man beispielsweise die orale Phase aus der Perspektive Erikssons, so geht es für den Säugling in diesem Entwicklungsabschnitt darum, ein Urvertrauen in die Umgebung zu entwickeln. Gelingt dies nicht, kommt es zu einem Urmisstrauen. Eine positive Entwicklung hin zu einem Urvertrauen kommt dann zustande, wenn eine regelmäßige und vorhersagbare Befriedigung der eigenen Bedürfnisse stattfindet. Der Säugling erlebt dann, dass immer eine Bezugsperson da ist, um sich um seine Bedürfnisse zu kümmern. Er entwickelt also ein grundsätzliches Vertrauen in seine Umgebung und zu seinen Bezugspersonen. Geschieht dies jedoch nicht, kommt es zum Urmisstrauen. Ein nächstes Beispiel ist die anale Phase aus der Sicht Erikssons. Hier steht die Auseinandersetzung zwischen Selbst- und Fremdkontrolle im Mittelpunkt, die sich insbesondere in der Sauberkeitserziehung manifestiert. Auf der einen Seite stehen die eigenen Bedürfnisse und die eigene Freiheit, auf der anderen Seite die Interessen der sozialen Umgebung. In dieser Phase kommt es darauf an, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen herzustellen. Die Konsequenz besteht in dem Empfinden von Autonomie, während es auf der anderen Seite zu Selbstzweifeln kommt, wenn das Gefühl der Fremdkontrolle überwiegt. In ähnlicher Weise sind alle Entwicklungsphasen nach Erikson konzipiert, wobei die ersten 5 Phasen analog zu der Theorie von Freud benannt sind – und weitere 3 Phasen sich auf das Erwachsenenalter beziehen, sodass insgesamt 8 Phasen unterschieden werden. Siehe hierzu auch die Tabelle 2.2 im gedruckten Buch. Als eine der wichtigsten Phasen gilt das Jugendalter, da hier die Ich-Entwicklung ihren Höhepunkt erreicht. Das zentrale Thema ist dabei die Findung einer eigenen Identität versus, als Gegenpol, einer Rollendiffusion. Mit Rollendiffusion ist gemeint, dass keine eigenständige Identität entwickelt wird, sondern die Identität sich nach der Situation richtet, in der man sich gerade befindet. Dies könnte beispielsweise bedeuten, dass man sich bei Freunden als anderen Menschen erlebt als zu Hause bei den Eltern, dass man sich also nicht als eine konsistente Persönlichkeit erlebt. Auch wenn die Identitätsentwicklung von Erikson schwerpunktmäßig in das Jugendalter gelegt wurde, sieht er sie grundsätzlich als einen lebenslangen Prozess. Im frühen Erwachsenenalter wird dabei insbesondere der Umgang mit Partnerschaft und Sexualität als zentraler Lernbereich gesehen. Es folgt im mittleren Erwachsenenalter die Fortpflanzung und die Fürsorge für die Kinder. Im höheren Erwachsenenalter stehen die Auseinandersetzung mit dem Tod und der Aufbau reifer Wertesysteme im Mittelpunkt. Man könnte einwenden, dass nicht alle Erwachsenen Kinder haben und dass dann eine zentrale Aufgabe des mittleren Erwachsenenalters offenbar entfällt. Hierzu ist die Antwort, dass zumindest eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik erfolgen muss und dass gegebenenfalls Ersatztätigkeiten stattfinden, die die Rolle übernehmen, die anderenfalls mit der Fortpflanzung und Fürsorge für die Kinder verbunden ist. Neuere Konzeptionen der Psychoanalyse. Auch in neueren Konzeptionen der Psychoanalyse wird Entwicklung nicht mehr in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des Triebwandels gesehen, sondern die Entwicklung des Ich und der Persönlichkeit stehen im Vordergrund. Eine besondere Bedeutung nimmt dabei das Konzept der Objektbeziehungen ein. Siehe auch Mahler, Pein und Bergmann 1999, bei dem das Bedürfnis nach physischem und sozialem Kontakt und seiner Befriedigung im Vordergrund steht, vor allem in den ersten Lebensjahren. Die Objekte, vor allem die Mutter, werden dabei weniger in ihrer Funktion zur Triebbefriedigung gesehen, zum Beispiel durch Nahrungszufuhr, sondern in ihrer Funktion, die Entwicklung des Ich und der psychischen Unabhängigkeit zu ermöglichen. Allgemein wird hierbei den Sozialbeziehungen eines Menschen von der Kindheit an eine deutlich höhere Bedeutung zugemessen, zum Beispiel die emotionale Verfügbarkeit der Mutter in der Interaktion mit dem Kind, als dies in den früheren psychoanalytischen Theorien der Fall war. Ein gemeinsames Charakteristikum der psychoanalytischen Konzeptionen ist darin zu sehen, dass sie fast durchgängig aus Beobachtungen in klinisch-therapeutischen Kontexten entstanden sind. Dabei bleibt unklar, inwieweit sie auf nicht-klinische Kontexte übertragbar sind. Hinzu kommt, dass viele Annahmen nicht systematisch empirisch überprüft wurden. Gleichwohl ist unbestritten, dass viele Annahmen aus psychoanalytischen Theorien in die empirische Forschung zu entwicklungspsychologischen Fragestellungen eingeflossen sind und sie heuristisch befruchtet haben. Dies gilt beispielsweise für die Bindungsforschung, die ursprünglich zu wesentlichen Anteilen auf psychoanalytische und psychobiologische Wurzeln zurückgeht. Abschnitt 2.2 – Psychobiologische Konzeptionen. Ein ebenfalls historisch weit zurückreichender Ansatz, Entwicklungsprozesse zu beschreiben und zu erklären, ist der psychobiologische Ansatz. Da in den ersten Lebensmonaten noch kaum Lernerfahrungen stattgefunden haben können, ist es naheliegend, starke biologische Einflüsse, vor allem in den frühen Lebensabschnitten, anzunehmen. Einflussreich für die Entwicklungspsychologie waren vor allem die Ethologie und die Soziobiologie. Daher sollen diese beiden Ansätze im Folgenden näher betrachtet werden. Ethologische Ansätze. Die Ethologie befasst sich im Wesentlichen mit der vergleichenden Verhaltensforschung. Im Bereich der Humanethologie geht es nach Kappela, 2005, spezifischer um die Identifizierung der biologischen Grundlagen menschlichen Verhaltens. Entwicklungspsychologisch von Bedeutung sind dabei Fragen nach Art spezifischen angeborenen Verhaltensmustern, nach der evolutionären Angepasstheit des Verhaltens und nach angeborenen Lerndispositionen. Ähnlich wie es angeborene physische Merkmale gibt, lassen sich auch artspezifische angeborene Verhaltensmuster identifizieren. Ein Verhalten gilt nach Miller 2001 als angeboren, wenn es den folgenden Kriterien genügt. Erstens, weitgehend stereotypes Auftreten, gleichförmiges Auftreten bei allen Vertretern einer Art. Zweitens, keine vorausgehenden Lernerfahrungen, die das Auftreten erklären könnten. Drittens, universelles Auftreten bei allen Individuen einer Art. Und viertens, geringe Beeinflussbarkeit durch Lernerfahrungen. Beispielhaft sind in diesem Zusammenhang Reflexe oder festgelegte Handlungsmuster, Englisch Fixed Action Patterns, zu nennen, wie sie beispielsweise Eichhörnchen beim Vergraben von Nüssen oder Stichlinge beim Paarungsverhalten an den Tag legen. Als angeborene Verhaltensweisen können im Humanbereich insbesondere die Reflexe genannt werden. Mehr dazu im Kapitel 7. Bezogen auf die evolutionäre Angepasstheit des Verhaltens wird angenommen, dass sich Verhaltensmerkmale aufgrund eines Anpassungsvorteils herausgebildet haben müssen. Unterschiede zwischen den Arten gehen auf unterschiedliche Umweltgegebenheiten zurück, die eine spezifische Verhaltensanpassung notwendig gemacht haben. Das allgemeine Prinzip besteht dabei darin, dass die am besten angepassten Verhaltensmerkmale sich im Evolutionsprozess mit erhöhter Wahrscheinlichkeit durchgesetzt haben und bestehen geblieben sind. Betrachtet man angeborene Verhaltensmuster, so sind sie demnach immer auch auf ihren Überlebensvorteil hinzusehen. Wenn man beispielsweise Reflexe im Humanbereich betrachtet, dann haben sie ursprünglich und teilweise auch bis heute einen Vorteil bei der Sicherung des Überlebens mitgebracht. Die Identifikation angeborener Verhaltensbestandteile ist demnach auch mit der Frage nach ihrem Überlebensvorteil verknüpft. Eine biologische Fundierung findet sich nicht nur bei spezifischen Verhaltensweisen, sondern auch bei Lerndispositionen. Dies lässt sich beispielsweise daran erkennen, dass bei niedriger entwickelten Arten weniger Lernformen zur Verfügung stehen als bei höher entwickelten Arten. Ein weiteres Indiz ist darin zu sehen, dass es spezifische, sensible Perioden gibt, in denen Lernen besonders effektiv vonstatten geht. Beispielsweise geht der Spracherwerb in den ersten Lebensjahren während der Ontogenese besonders leicht vonstatten, während es danach zunehmend schwerer wird, eine Sprache neu zu erlernen. Es lässt sich weiterhin zeigen, dass nicht alle Lerninhalte gleich leicht erworben werden. Es gibt Verhalten, das sich leicht erlernen lässt und anderes, das nur schwer erworben wird. So lässt sich zeigen, dass es eine angeborene Lernbereitschaft für furchtrelevante Reize wie Schlangen oder Spinnen gibt, da es evolutionsbiologisch ein Vorteil gewesen sein dürfte, schnell eine Fluchttendenz im Angesicht von Gefahren zu entwickeln. Siehe dazu Butcher, Minica und Hooley 2009. Man kann also festhalten, dass auch das Lernen ein Produkt der Evolution ist, das zur Sicherung des Überlebensvorteils eine Art beiträgt. Während die angeborenen Verhaltensweisen relativ stereotyp angelegt sind, ergibt sich dadurch die notwendige Flexibilität, sich verschiedenen Umweltbedingungen anzupassen. Da höher entwickelten Arten umfangreichere Lernmöglichkeiten zur Verfügung stehen, trägt dies zu ihrer Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umwelten bei. Anwendungen des ethologischen Ansatzes in der Entwicklungspsychologie finden sich vor allem im Bereich der Bindung zwischen einem Kind und seinen Bezugspersonen. Weiterhin sind die Bereiche der sozialen Hierarchiebildung sowie des Gesichtsausdrucks und der Körpersprache zu nennen. In all diesen Fällen lassen sich aus interkulturellen Vergleichen und aus Vergleichen mit korrespondierenden Verhaltensweisen im Tierreich Rückschlüsse auf angeborene Verhaltensbestandteile ziehen. Soziobiologische Ansätze. Soziobiologische Ansätze wenden neodarwinistische Evolutionskonzepte auf das Sozialverhalten von Tieren und Menschen an. Die Grundidee lautet, dass erfolgreiches Handeln im Sinne der Evolution vor allem darin besteht, Gene weiterzugeben, um damit das Überleben der Art zu sichern. Dabei muss es nicht ausschließlich um die Weitergabe der eigenen Gene gehen, sondern es kann sich auch um die Weitergabe der Gene eines sozialen Verbandes handeln. Damit wird gleichzeitig altruistisches Handeln innerhalb eines Sozialverbandes erklärbar. Vor allem, wenn verwandtschaftliche Beziehungen innerhalb eines Sozialverbandes bestehen, erhöht sich durch soziale Unterstützungen innerhalb des Sozialverbandes auch die Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe von Anteilen der eigenen Genausstattung. Besonders deutlich wird dies innerhalb von Familien, da Vollgeschwister und Eltern, Kinder, etwa die Hälfte des Genbestandes gemeinsam haben. Dies soll erklären, warum gerade innerhalb der Familie eine hohe Bereitschaft zu altruistischem Handeln besteht, während die Aggressionsbereitschaft entsprechend niedriger ist. Umgekehrt wird das fehlende genetische Interesse als Erklärung dafür herangezogen, dass die Häufigkeit von Misshandlungen bis hin zu Kindstötungen deutlich erhöht ist, wenn ein Elternteil ein Stiefelternteil ist. Bei diesem Ansatz geht es also prinzipiell darum, genetische Interessen und Verhalten miteinander in Beziehung zu setzen. Abschnitt 2.3: Lerntheoretische Konzeptionen. Auch die Lerntheorie kann auf eine lange Tradition in der Anwendung auf entwicklungspsychologische Fragestellungen zurückblicken. Im Gegensatz zu den psychobiologischen Konzeptionen wird Entwicklung hier weniger als endogen, sondern vorrangig als exogen gesteuert angesehen. Dies bedeutet, dass weniger die biologischen Anlagen als vielmehr die Umwelt als entscheidend für die Entwicklung angesehen wird. Vor allem die Lernerfahrungen aus der Interaktion mit der Umgebung stehen dabei im Vordergrund. Lerntheoretische Konzeptionen werden in der Praxis vielfach genutzt, um das Verhalten von Kindern und Jugendlichen pädagogisch zu beeinflussen. Auch in klinisch-psychologischen Kontexten lassen sich vielfache Anwendungsmöglichkeiten identifizieren. Die hier dargestellten Techniken können dabei als die zentralen Grundtechniken angesehen werden. In den frühen lerntheoretischen Konzeptionen wird vor allem den Lernformen des klassischen und des operanten Konditionierens eine hohe Bedeutung zugemessen. Auf diese beiden Lernformen soll im Folgenden zunächst eingegangen werden. Klassisches Konditionieren. Das klassische Konditionieren erfolgt auf der Basis einer bereits vorhandenen Reiz-Reaktionsverbindung im Verhaltensrepertoire eines Individuums. Definition: Das klassische Konditionieren beruht auf einer bereits im Verhaltensrepertoire bestehenden Reiz-Reaktionsverbindung. Wenn ein zuvor neutraler Reiz wiederholt mit dem ursprünglichen Auslösereiz gekoppelt wird, löst er im Anschluss nun ebenfalls die Reaktion aus. Definition Ende. So wird beispielsweise bei der Darbietung der mütterlichen Brust oder der Flasche unkonditionierter Auslösereiz, beim Säugling eine Saugreaktion, unkonditionierte Reaktion, ausgelöst. Wenn nun ein neutraler Reiz, wie beispielsweise ein Glockenton, der die unkonditionierte Reaktion nicht auslöst, mit dem ursprünglichen Auslösereiz gekoppelt wird, indem beispielsweise der Glockenton in zeitlicher Nähe zur Darbietung der Brust oder der Flasche präsentiert wird, dann wird der ursprünglich neutrale Reiz zu einem konditionierten Reiz, der die Saugreaktion, konditionierte Reaktion, ebenfalls auslöst. Der Säugling fängt nun also bereits an zu saugen, wenn er nur den Glockenton hört. Es kann dabei zu Generalisierungen kommen, indem die konditionierte Reaktion auf eine Reihe ähnlicher Auslösereize hin ausgeführt wird, zum Beispiel auf unterschiedliche Glockentöne. Auch Diskriminationslernen ist möglich, wenn im Laufe der Zeit gelernt wird, dass nur spezifische Auslösereize, zum Beispiel ein ganz bestimmter Glockenton, zuverlässig mit der unkonditionierten Reiz-Reaktionsverbindung gekoppelt sind. Operantes Konditionieren. Beim operanten Konditionieren wird, im Gegensatz zum klassischen Konditionieren, nicht davon ausgegangen, dass bereits eine Reiz-Reaktionsverbindung vorhanden ist. Definition: Beim operanten Konditionieren zeigt das Individuum mehr oder weniger zufällig ein Verhalten, das dann durch entsprechende Reaktionen aus der Umgebung verstärkt wird, zum Beispiel durch eine Belohnung. Durch die Verstärkung wird die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens erhöht. Das Individuum zeigt das Verhalten nun häufiger, um die Verstärkung zu erhalten. Definition Ende. Im Hinblick auf ein eher unerwünschtes Verhalten könnte man sich beispielsweise vorstellen, dass ein kleiner Junge mit seiner Mutter einkaufen geht und an der Kasse unbedingt einen der dort ausliegenden Schokoriegel haben möchte. Er quengelt, weil seine Mutter ihm den Schokoriegel zunächst nicht kaufen möchte. Die Hartnäckigkeit des Quengelns führt schließlich zum Erfolg und der Junge bekommt den ersehnten Schokoriegel. Was wird das Kind in Zukunft tun? Es wird wahrscheinlich noch häufiger an der Kasse quengeln, um weitere Süßigkeiten zu erhalten. Erfolgt allerdings über einen mehr oder minder langen Zeitraum keine Verstärkung, zum Beispiel weil die Mutter sich vom Quengeln längere Zeit nicht beeindrucken lässt, kommt es zur Löschung, Extinktion des Verhaltens. Die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens nimmt wieder ab. Es lassen sich viele Beispiele für die Wirkung von Verstärkung im Alltag finden, da viele Kinder und auch Erwachsene ein erfolgreiches Verhalten in Zukunft weiter ausführen. Beim Operantenkonditionieren lassen sich verschiedene Arten von Verstärkungen unterscheiden. Zu erwähnen ist insbesondere die Unterscheidung zwischen kontinuierlichen und intermittierenden Verstärkungen. Definition: Eine kontinuierliche Verstärkung ist dadurch gekennzeichnet, dass nach jedem Auftreten des Zielverhaltens die Verstärkung erfolgt. Bei einer intermittierenden Verstärkung erfolgt die Verstärkung nicht nach jedem Auftreten des Zielverhaltens, sondern in unregelmäßigen oder zufälligen Abständen. Definition Ende. Eine kontinuierliche Verstärkung würde in dem Beispiel von oben bedeuten, dass das Kind bei jedem Einkauf aufgrund seines Quengelns eine Süßigkeit erhält. Würde das Kind jedoch nur von Zeit zu Zeit Erfolg mit seinem Quengeln haben, würde dies einer intermittierenden Verstärkung entsprechen. Insbesondere dann, wenn die Verstärkung in zufälligen Abständen erfolgt, führt dies zu einer relativ stabilen Beibehaltung des Verhaltens, da man ja nie sicher sein kann, ob die Verstärkung nicht doch noch irgendwann eintritt. Am Beispiel des Supermarktes bedeutet dies, dass das Kind trotz eines erfolglosen Quengelns in zukünftigen Situationen wieder quengeln wird, weil es damit in der Vergangenheit gelegentlich Erfolg hatte. Ein Erfolg bleibt aus der Sicht des Kindes damit durchaus im Bereich des Möglichen. Hier hilft dann nur ein konsequentes Verhalten über einen relativ langen Zeitraum, um dem Kind vor Augen zu führen, dass es mit diesem Verhalten grundsätzlich keinen Erfolg mehr hat. Neben der Unterscheidung zwischen kontinuierlicher und intermittierender Verstärkung kann weiterhin zwischen primärer und sekundärer Verstärkung differenziert werden. Primäre Verstärker beziehen sich auf unmittelbare Verstärkungen, zum Beispiel Lob oder Süßigkeiten als Belohnung, während sekundäre Verstärker als Ersatz für primäre Verstärkungen deren Funktion einnehmen können. Ein gutes Beispiel ist der Erhalt von Geld als Verstärkung, mit dem man sich dann primäre Verstärker, zum Beispiel Süßigkeiten, kaufen kann. Hören Sie hierzu den folgenden Exkurs Tokensysteme als sekundäre Verstärker. Exkurs: Tokensysteme als sekundäre Verstärker. Eine spezielle Anwendung von Verstärkern sind sogenannte Tokensysteme. Den Kindern werden in diesem Fall Token, zum Beispiel Kärtchen, Plättchen etc. ausgehändigt, wenn sie eine erwünschte Handlung ausgeführt haben. Sie können die Token ansammeln und später in Belohnungen eintauschen. Es wird zuvor mit den Kindern vereinbart, für welche erwünschten Aktivitäten sie Token bekommen und gegen welche Belohnungen sie eingetauscht werden können. Bei jüngeren Kindern ist der Einsatz dieser sekundären Verstärker häufig recht erfolgreich. Beim Einsatz in Kindergruppen ist allerdings zu bedenken, dass es häufig für einige Kinder leichter ist, als für andere das erwünschte Zielverhalten zu zeigen, zum Beispiel nicht den Unterricht zu stören. Um Frustrationen zu vermeiden und allen Kindern die Gelegenheit zu geben, Token zu erwerben, kann es daher sinnvoll sein, individuelle Anpassungen vorzunehmen bzw. individuelle Regeln für einzelne Kinder festzulegen. Exkurs Ende. Man kann weiterhin externe von interner Verstärkung unterscheiden. Bei der bisherigen Darstellung stand durchgängig die externe Verstärkung von außen im Vordergrund. Davon kann jedoch die interne Verstärkung in Form einer Selbstverstärkung abgegrenzt werden. Mit einer internen Verstärkung ist gemeint, dass man sich auch selbst beispielsweise für den erfolgreichen Abschluss einer Arbeit belohnen kann, indem man sich selbst lobt oder sich etwas Besonderes gönnt. Zu erwähnen ist weiterhin die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter oder stellvertretender Verstärkung, wobei mit indirekter Verstärkung gemeint ist, dass man eine Verstärkung für ein bestimmtes Verhalten bei einer anderen Person beobachtet. Ein Kind, das bei einem anderen Kind beobachtet, dass es mit einem bestimmten Verhalten Erfolg hat, wird dieses Verhalten wahrscheinlich ebenfalls ausprobieren, weil es vermutet, dass es damit ebenfalls erfolgreich sein wird. Wichtig ist weiterhin die Unterscheidung zwischen positiver und negativer Verstärkung. Definition: Während bei der positiven Verstärkung nach dem Verhalten eine positiv bewertete Konsequenz folgt, fällt bei der negativen Verstärkung auf das Verhalten hin eine negativ bewertete Konsequenz weg. Definition Ende. In dem oben beschriebenen Supermarktbeispiel findet neben der positiven Verstärkung des kindlichen Verhaltens ebenfalls eine negative Verstärkung des mütterlichen Verhaltens statt. Das Quengeln des Kindes ist der Mutter sicherlich peinlich und sie möchte die stressende Situation gerne beenden, was sie durch ihr Nachgeben erreicht. Durch den Wegfall der negativ bewerteten Konsequenz, das stressige Quengeln, endet die Situation zunächst positiv für die Mutter, wodurch sie ein ähnliches Verhalten in Zukunft vermutlich wieder zeigen wird. Eine negative Verstärkung führt also, ähnlich wie eine positive Verstärkung, zu einer erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit des verstärkten Verhaltens. Anders verhält es sich dagegen bei einer Bestrafung. Hier wird die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens gesenkt, da in der Regel niemand daran interessiert ist, für sein Verhalten eine Bestrafung zu bekommen. Möglicherweise wird das bestrafte Verhalten allerdings in einem unbeobachteten Augenblick dennoch gezeigt, da eine Bestrafung nicht mit einer Verhaltenslöschung gleichzusetzen ist. Definition: Es lassen sich zwei Formen der Bestrafung unterscheiden. Das Setzen einer negativen Konsequenz und die Wegnahme einer positiven Konsequenz nach einem Verhalten. Definition Ende. Das Setzen einer negativen Konsequenz ist sicherlich die klassische Form der Bestrafung, indem ein Kind beispielsweise für ein Verhalten, das von den Eltern missbilligt wird, eine Strafe erhält. Die Wegnahme einer positiven Konsequenz ist ebenfalls eine Form der Bestrafung und bedeutet beispielsweise, dass die Eltern auf ein unangemessenes Verhalten des Kindes mit Liebesentzug oder Fernsehverbot reagieren. Insgesamt lassen sich damit neben der positiven und negativen Verstärkung zwei Formen der Bestrafung unterscheiden. Die damit verbundene Systematik ist in Tabelle 2.3 des gedruckten Buches zusammengefasst. Beobachtungslernen. Mit Verfahren des klassischen und vor allem des operanten Konditionierens können viele Lernphänomene erklärt werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Individuen nicht jede Lernerfahrung selbst machen müssen, sondern dass auch aus den Erfahrungen anderer gelernt werden kann. Einen wichtigen Stellenwert nimmt in diesem Zusammenhang das Beobachtungslernen ein. Nach Bandura 1986 müssen die folgenden Bedingungen vorliegen, damit ein Beobachtungslernen zustande kommt. Erstens: Aufmerksamkeit. Der Beobachter muss seine Aufmerksamkeit auf das Modell und sein Verhalten richten. Zweitens: Behalten. Der Beobachter muss das Verhalten des Modells im Gedächtnis speichern. Drittens: Motorische Reproduktionskompetenz. Der Beobachter muss von seinen motorischen Kompetenzen her in der Lage sein, das beobachtete Verhalten zu reproduzieren. Viertens: Motivation. Der Beobachter muss motiviert sein, das beobachtete Verhalten seinerseits zu realisieren. Aufmerksamkeit und Behalten dienen dabei der Aneignung des Verhaltens, während die motorischen Reproduktionskompetenzen und die Motivation die Ausführung des Verhaltens bestimmen. Es leuchtet ein, dass eine Aufmerksamkeit auf das Modell sowie ein Behalten der relevanten Verhaltensbestandteile notwendig sind, um das gesehene Verhalten gedanklich zu repräsentieren. Um es dann tatsächlich realisieren zu können, erfordert dies die Fähigkeit zur motorischen Reproduktion. Es nützt beispielsweise einem einjährigen Kind nichts, den großen Bruder Fahrradfahren zu sehen, Wenn es motorisch noch nicht dazu in der Lage ist, die notwendigen Bewegungsabläufe zu produzieren, kann es das Modellverhalten nicht in eigenes Handeln übersetzen. Neben der motorischen Reproduktionskompetenz ist auch noch eine Handlungsmotivation erforderlich, um das gesehene Modellverhalten in eigenes Handeln umzusetzen. Nach der Theorie des Modelllernens spielen dabei vor allem die wahrgenommenen oder selbst erhaltenen Verstärkungen eine Rolle. Dies bedeutet, dass Verstärkungen des Modells für sein Verhalten eine Motivation schaffen können, dieses Verhalten selbst ebenfalls zu zeigen. Selbstverstärkungen und Verstärkungen durch die soziale Umgebung können ebenfalls dazu beitragen. Eine Studie. Experiment zum Beobachtungslernen. Dass es tatsächlich sinnvoll ist, zwischen der Aneignung und der Ausführung eines Verhaltens zu differenzieren, zeigt ein mittlerweile klassisches Experiment von Bandura, 1965. Ein erwachsenes Modell zeigte eine Reihe aggressiver Handlungen, wie Schlagen, Treten etc., an einer Stehaufpuppe. Es gab in diesem Experiment drei Gruppen von Kindern. Bei einer Gruppe von Kindern wurde das erwachsene Modell im Anschluss für sein Verhalten belohnt. Bei einer weiteren Gruppe wurde es bestraft. Und in der dritten Gruppe erfolgte keine Konsequenz. Im Anschluss durften die Kinder jeweils mit der Puppe spielen. Erwartungsgemäß zeigte sich, dass die Kinder, die das belohnte Modell gesehen hatten, am häufigsten ebenfalls ein aggressives Verhalten im Umgang mit der Puppe zeigten. Das Verhalten fiel ähnlich aus, wenn keine Konsequenz gefolgt war, während bei einer Bestrafung des Modells wesentlich weniger aggressives Verhalten gezeigt wurde. Es fanden sich weiterhin deutliche Geschlechtsunterschiede, indem Mädchen insgesamt, unabhängig von der experimentellen Bedingung, weniger aggressives Verhalten zeigten als Jungen. In einem zweiten Teil des Experiments wurde den Kindern eine Belohnung in Aussicht gestellt, wenn sie das Verhalten des Modells imitieren. Nun zeigte sich, dass fast alle Kinder, unabhängig von der experimentellen Bedingung, das Verhalten zeigten. Auch die Geschlechtsunterschiede waren erheblich verringert. Was zeigt dieses Experiment? Offenbar hatten sich die Kinder das Modellverhalten nahezu durchgängig angeeignet und internal repräsentiert. Ausgeführt hatten sie es dagegen deutlich weniger häufig. Ob sie es ausgeführt hatten oder nicht, hing wesentlich von den jeweiligen Anreizbedingungen ab, ob das Modell belohnt oder bestraft worden war. Weiterhin spielen hier offenbar auch zurückliegende Verstärkungserfahrungen eine Rolle, da die Geschlechtsunterschiede möglicherweise damit zusammenhängen, dass Mädchen weniger häufig positive Verstärkungen im Zusammenhang mit aggressiven Handlungen erfahren als Jungen. Studie Ende. Abschnitt 2.4 Anforderungsbewältigungstheorien. Schon in der Theorie von Erikson wurde der Gedanke vertreten, dass Entwicklung darin bestehen kann, eine Reihe von psychosozialen Krisen erfolgreich zu bewältigen. Dieser Gedanke wurde in allgemeiner Form ebenfalls von Hevighurst 1972 vertreten. Die Grundidee besteht dabei darin, dass jedes Individuum im Laufe seiner Entwicklung mit verschiedenen Entwicklungsaufgaben konfrontiert wird. Es geht dabei darum, diese Entwicklungsaufgaben in angemessener Weise zu bewältigen. Die Bewältigung nachfolgender Aufgaben wird wiederum erleichtert, wenn frühere Aufgaben erfolgreich bewältigt wurden. Der Grund liegt dabei darin, dass Bewältigungsmechanismen aufgebaut werden, auf die später zurückgegriffen werden kann. Im Unterschied zu Erikson postuliert Hevighurst jedoch nicht eine spezifische Abfolge von 8 psychosozialen Krisen, mit der jedes Individuum konfrontiert wird. Jedem Individuum stellen sich vielmehr unterschiedliche Entwicklungsaufgaben, die von den individuellen Lebensumständen abhängen. Ein Teil der Aufgaben ist von allen Mitgliedern einer Gesellschaft zu bewältigen, während mit anderen nur Teile der Gesellschaft konfrontiert werden. Auf viele Aufgaben kann bereits antizipatorisch vorbereitet werden, zum Beispiel Schuleintritt, Heirat etc., während andere Aufgaben plötzlich und unerwartet eintreten können, wie die Konfrontation mit Krankheit und Tod. Die Bewältigung kann daher unterschiedlich gut vorbereitet sein und unterschiedlich leicht gelingen. Die einzelnen Entwicklungsaufgaben können sich auf unterschiedliche Zeiträume erstrecken, die von kurzen, alltäglichen Aufgaben wie den Umgang mit Streitigkeiten über Aufgaben mit mittlerer Erstreckung wie das Erleben einer Schwangerschaft bis zu Entwicklungsaufgaben reichen, die auf den gesamten Lebenslauf bezogen sind, wie die Erhaltung der Gesundheit. Der Entwicklungsaufgabenkonzeption von Heavycurst kommt eine wichtige Vorreiterfunktion bei der Einführung des Anforderungsbewältigungsparadigmas in die Entwicklungspsychologie zu. Entwicklungsaufgaben stellen Anforderungen, die vom Individuum zu lösen sind. Die Bewältigung kann dabei unterschiedlich gut gelingen. Vor allem beim Misslingen einer Anforderungsbewältigung kann es zu einem Belastungserleben kommen. Anforderungen sind demnach nicht mit Belastungen gleichzusetzen. Anforderungen werden individuell unterschiedlich bewertet und entwickeln sich erst durch den Bewertungsvorgang und das Bewertungsergebnis zur Belastung. Diese Idee wird im Anforderungsbewältigungsmodell von Lazarus und Forkman 1984 aufgegriffen, das drei zentrale Bewertungsschritte umfasst. Siehe auch Abbildung 2.1 im gedruckten Buch. Erstens die Bewertung der Situation, primäre Bewertung. Zweitens die Bewertung des vorhandenen Bewältigungspotenzials, sekundäre Bewertung. Und drittens die Neubewertung der veränderten Situation, tertiäre Bewertung. Bei der Konfrontation mit einer Anforderungssituation, potenzieller Stressor, kommt es zu einer Bewertung der Ausgangssituation, primäre Bewertung. Möglicherweise wird die Anforderungssituation als positiv oder irrelevant aufgefasst. Dies würde dann bedeuten, dass das Ereignis als nicht stressbezogen bewertet wird und demnach auch kein Bewältigungsverhalten erforderlich ist. Wenn das Ereignis jedoch als stresserzeugend wahrgenommen wird, ist ein Bewältigungsverhalten erforderlich. Das Ereignis kann beispielsweise als bedrohlich aufgefasst werden oder als Herausforderung. Es ist darüber hinaus auch möglich, dass bereits ein Ereignis eingetreten ist, das als Schaden oder Verlust aufgefasst wird. Auch in diesem Fall ist ein Bewältigungsverhalten notwendig. Beispiel: Ein Beispiel, das Kinder häufiger in der Schule erleben werden, ist die Ankündigung einer Klassenarbeit als potenzieller Stressor. Siehe auch Klein-Hässling, 1997. Wenn Kinder dieses Ereignis als positiv oder irrelevant auffassen, weil es vielleicht nur ein Übungstest ohne Benotung ist, kommt es möglicherweise zu keinem Stresserleben. Bei einer echten Klassenarbeit werden dagegen viele Kinder das Ereignis entweder als bedrohlich einschätzen, weil sie einen negativen Ausgang befürchten, oder zumindest als Herausforderung, wobei sie ihre Kompetenzen unter Beweis stellen können und die Hoffnung auf einen positiven Ausgang überwiegt. Wenn eine Bedrohung oder Herausforderung wahrgenommen wird, kommt es zu einem mehr oder minder ausgeprägten Stresserleben. Dies gilt auch, wenn bereits ein Schaden oder Verlust eingetreten ist, indem ein Schüler beispielsweise eine schlecht bewertete Klassenarbeit zurückbekommen hat und damit zurechtkommen muss. Auch in diesem Fall kann Stresserleben resultieren. Beispiel Ende. Eine Anforderungssituation wird erst dann zur Belastung, wenn sie als potenziell stresserzeugend wahrgenommen wird und gleichzeitig das zur Verfügung stehende Bewältigungspotenzial als unzureichend bewertet wird. Ein zweiter Bewertungsschritt besteht also, neben der Bewertung der Ausgangssituation, in der Bewertung des vorhandenen Bewältigungspotenzials, sekundäre Bewertung. Ein Schüler, der die anstehende Klassenarbeit als Herausforderung betrachtet, wird vielleicht intensiv lernen, um mit einem guten Gefühl in die Klassenarbeit gehen zu können. Die Klassenarbeit wird als umso weniger belastend wahrgenommen werden, je besser der Schüler darauf vorbereitet ist. Umgekehrt wird sich ein Schüler, der die Klassenarbeit als Bedrohung wahrnimmt und der nicht weiß, wie er sich sinnvoll darauf vorbereiten kann, da er bereits über enorme Lerndefizite verfügt, mit dem Näherrücken der Klassenarbeit zunehmend belastet fühlen. aufgrund der positiven oder auch negativen Versuche, die Situation zu bewältigen, kann es zu einer Neubewertung der Ausgangssituation kommen, tertiäre Bewertung. Bei einer erfolgreichen Bewältigung werden ähnliche Situationen beispielsweise zukünftig als weniger belastend erlebt. Und natürlich gilt auch die umgekehrte Richtung bei einer misslingenden Bewältigung. Es gibt unterschiedliche Systeme zur Klassifikation des Bewältigungsverhaltens. Typischerweise wird aber mindestens zwischen den folgenden Bewältigungsformen unterschieden. Erstens einer direkten Bewältigung, die auf eine Veränderung der Belastungssituation selbst abzielt, sowie zweitens einer indirekten Bewältigung, in der die Belastungssituation nicht unmittelbar angegangen wird, zum Beispiel durch die Kontrolle der Belastungsreaktionen. Beispiel: Bezogen auf die Klassenarbeit würde dies bedeuten, dass der Schüler versuchen kann, sein Belastungserleben zu verringern, indem er den Belastungscharakter der Ausgangssituation reduziert, zum Beispiel durch Lernen. Es ist jedoch auch möglich, dass es durch das Belastungserleben zu Belastungsreaktionen kommt, zum Beispiel Kopfschmerzen. Wenn nun geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die Kopfschmerzen zu reduzieren, zum Beispiel durch Entspannungsverfahren, werden die Belastungsreaktionen reduziert. Die Ausgangssituation bleibt jedoch bestehen. Es handelt sich hier also um eine indirekte Form der Belastungsbewältigung, die jedoch ebenfalls wichtig sein kann, weil Kopfschmerzen beim Lernen und während der Klassenarbeit hinderlich sind. Beispiel Ende. Betrachtet man das Bewältigungsverhalten im Entwicklungsverlauf, dann lässt sich der Forschungsstand so zusammenfassen, dass im Kindesalter indirekte Bewältigungsstrategien im Vordergrund stehen, während insbesondere im Jugendalter zunehmend direkte, problemorientierte Strategien und kognitive Strategien wie kognitive Umstrukturierung oder Ablenkung an Bedeutung gewinnen. Weiterhin lässt sich zeigen, dass im Jugendalter eine größere Vielfalt und Nutzungsflexibilität beim Einsatz von Bewältigungsstrategien im Vergleich zum Kindesalter besteht. Im Jugendalter finden sich verstärkt auch Geschlechtsunterschiede beim Bewältigungsverhalten, wobei die Suche nach sozialer Unterstützung als Bewältigungsstrategie bei Mädchen stärker verbreitet ist als bei Jungen. Siehe zusammenfassend Eschenbeck 2011. Den personalen Bewältigungsressourcen, die sich auf das eigene Bewältigungspotenzial beziehen, stehen die sozialen Bewältigungsressourcen gegenüber, die man bei der Bewältigung von Problemen mobilisieren kann. Hier ist vor allem das soziale Netzwerk zu benennen, das für unterschiedliche Problemlagen spezifische Bewältigungsfunktionen übernehmen kann und das bei der Suche nach sozialer Unterstützung zur Verfügung steht. Die Wahrscheinlichkeit einer angemessenen Problemlösung erhöht sich mit der Verfügbarkeit eines breiten Bewältigungsrepertoires, das situationsgerecht eingesetzt werden kann. So kann es in Situationen, die durch eigenes Handeln kontrollierbar sind, sinnvoll sein, direkte Bewältigungsstrategien einzusetzen, um den Belastungscharakter der Ausgangssituation zu reduzieren. In unkontrollierbaren Situationen, an denen sich durch eigenes Handeln nicht viel ändern lässt, kann dagegen eher der Umgang mit den eigenen Belastungsreaktionen sinnvoll sein, zum Beispiel nach Lazarus 1993 durch Entspannung oder die Suche nach sozialer Unterstützung. Obwohl Kinder und Jugendliche nicht selten einer Vielzahl von alltäglichen Anforderungen ausgesetzt sind, kommt es selten zu Überlastungen. Es ist sogar sinnvoll, dass sie mit Anforderungen konfrontiert werden, da dadurch ein Bewältigungspotenzial aufgebaut wird, das ihnen in späteren Entwicklungsabschnitten zur Verfügung steht. Anders kann die Situation, laut Hampel 2007, bei einer Kumulierung der Anforderungen aussehen. Wenn kritische Lebensereignisse hinzukommen, wie Erkrankungen, Umzug, Trennung der Eltern, kann es zu einer deutlichen Erhöhung des Belastungspotenzials kommen. Durch die Mehrfachbeanspruchung bereiten dann oftmals auch alltägliche Probleme Mühe. In derartigen Situationen kann es auch im Kindes- und Jugendalter bereits zu Überforderungen kommen. Entwicklung wird also nach der Anforderungsbewältigungskonzeption aufgefasst als eine fortlaufende Konfrontation mit mehr oder minder umfassenden Entwicklungsaufgaben unterschiedlicher zeitlicher Erstreckung, wobei mit ihrer Bewältigung gleichzeitig ein Potenzial aufgebaut wird, das in der Konfrontation mit zukünftigen Entwicklungsaufgaben genutzt werden kann.